Willkommen zu unserem nächsten Vortrag aus der Reihe Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Wir wollen uns heute den Vortrag gemeinsam angucken, der da heißt, von Zeichen gezeichnet. Es wird um ein besonderes Zeichen Gottes gehen. Und wir wollen einmal schauen, was mit diesen Zeichen auf sich hat, denn Zeichen kennen wir in der ganzen Welt. Könige haben Zeichen gebaut, große religiöse Führer haben sich Zeichen gebaut und davon kennen wir noch einige. Zum Beispiel dieses hier, was wir hier sehen, ist in Südmexiko die Stadt Palenque. Ich habe sie einmal besucht, das ist eine alte Maya-Stadt. Und das hier ist der Kreuztempel, oder genau genommen blickt man gerade vom Kreuztempel rüber dort auf dieses Bauwerk. Und das war ein Zeichen der königlichen Macht der Mayas. Also sie hatten sich große Städte gebaut und die Städte waren riesig. Die meisten ihrer Städte sind heute nicht bekannt, wo sie gelegen haben, wo sie einst waren. Sie sind noch unterm Dschungel, unter den Bäumen und vieles noch unter der Erde begraben. Einige Sachen wurden ausgegraben und einige wirklich große, riesige Bauwerke wurden gefunden, wie zum Beispiel auch diese Tempelanlage oder auch diese Palastanlage hier. Ein Zeichen für die königliche Macht der Maya-Herrscher. Nun, viele Könige oder Fürsten oder Gewalthaber haben sich große Bauwerke gebaut als ein Zeichen ihrer Autorität, als ein Zeichen ihrer Macht. Einige Dinge, wie zum Beispiel auch dieses hier, hier war ich einmal in China. Das ist hier der Epang-Palast in Xi'an in China. Dieser Palast, der wurde damals gebaut in der Tang-Dynastie, so 212 vor Christus. Das heißt, er wurde nicht wirklich gebaut, er wurde nur teilweise gebaut. Es ist ein großer Palast. Er wurde nie wirklich fertiggestellt. Dieser Palast sollte eigentlich das Zeichen der Macht der damaligen Kaiser in China zeigen und darstellen, aber er wurde nie fertig. Interessanterweise bei dem Tempel ist etwas Witziges passiert, denn 1995 haben die Chinesen gesagt, wir bauen den mal fertig und haben in der Stadt Xi'an angefangen, diesen Tempel wieder oder diesen Palast weiterzubauen und haben tatsächlich für 32 Millionen US-Dollar dieses Bauwerk vollendet. Also haben den Palast wieder ganz aufgebaut und das hat 5 Jahre gedauert. Und dann irgendwann haben sie dann im Jahr 2000, als er fertiggestellt war, gesagt, wir wollen 4 Touristen damit anlocken. Und die Touristen blieben allerdings aus. Die Touristen hatten kein Interesse an diesem Platz, an diesem neu aufgebauten alten Tempel. Und so haben die Chinesen gesagt, 2014, wir reißen das ganze Ding wieder ein und haben den ganzen Tempel wieder abgerissen. Nun, das war eigentlich, war dieser Tempel gedacht, einmal damals in der Tang-Dynastie als ein Zeichen für die kaiserliche Macht. Damit wollte er zeigen, dass wer er ist und wie mächtig er ist und was er kann. Es sollte ein besonderes Zeichen in seiner Stadt sein. Auch andere Zeichen kennen wir, nicht nur für die königliche oder kaiserliche Macht, sondern zum Beispiel das hier. Hier war ich einmal in Kambodscha. Das hier ist Angkor Wat. Nun, Angkor Wat ist die größte Tempelanlage weltweit und sie wurde damals so im 12. Jahrhundert gebaut und sie ist gewaltig. Also man braucht mehrere Tage, um sie sich anzugucken. Heute sind viele Sachen im Dschungel begraben, also unter Bäumen. Aber das, was man heute noch sieht, ist gewaltig. Und es sollte damals ein Ausdruck sein für die religiöse Macht dieses Volkes. Und so gibt es viele Zeichen, die auf der Welt gesetzt werden, zum Beispiel von Königen, um ihre königliche Staatsmacht zu zeigen, oder auch wie in Angkor Wat in Kambodscha von religiösen Gruppen, die zeigen wollen, wie mächtig sie sind, was sie können. Oder aber auch, und das kennen wir aus unserer neueren Zeit, zum Beispiel dieses Symbol der Wirtschaftsmacht. Das waren damals hier die World Trade Center, die in New York standen, bis zu ihrem Einsturz. 2001 sind sie zerstört worden. Bis dahin waren sie ein Zeichen der Wirtschaftsmacht der USA, das World Trade Center. Und so gibt es verschiedene Zeichen, die von Königen oder von großen Organisationen oder von religiösen Institutionen oder wie auch immer gebaut worden sind, um ihre Macht darzustellen, ihr Zeichen zu setzen. Nun, diese meisten von diesen Dingen, also die Sachen, die wir gerade gesehen haben, die sind alle irgendwie mal kaputt gegangen oder sind halt ewig nicht haltbar. Nun, wenn Gott als König der Könige sich ein Zeichen setzen möchte und zeigen möchte, dass er der Schöpfer des Universums ist, dass er derjenige ist, der alles ins Leben gerufen hat, ja, wie setzt er sich ein Zeichen, das nicht kaputt gemacht werden kann? Also Paläste können einstürzen, große Bauten, wie zum Beispiel die Tempelanlagen, können vernichtet werden oder zerstört werden in Terroranschlägen oder was auch immer für Ereignisse. Naturkatastrophen können Dinge zerstören. Wie wird Gott, der König des Himmels, ein Zeichen setzen, das nicht zerstört werden kann? Und das ist interessant. was Gott sich da ausgedacht hat. Denn Gott hat sein Zeichen, sein besonderes Zeichen, unantastbar gemacht. Man kann dieses Zeichen nicht zerstören, denn Gott hat sein Zeichen in die Zeit gesetzt. Gott hat sich einen Zeitraum genommen, an dem die Menschen in besonderer Weise zu ihm kommen sollen und vor ihm anbeten sollen. Dieses Zeichen, das ist sein Sabbat. Nun, wir lesen mal den Text hier im 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Nun, dieses Zeichen, dieser Sabbat, das ist ein Zeichen, das niemand zerstören kann, denn dieses Zeichen ist in die Zeit gesetzt. Also jeder siebte Tag ist ein besonderer Sabbat. Sechs Tage und dann kommt der Sabbat. Wieder sechs Tage und dann kommt der Sabbat. Das Zeichen der Anbetung Gottes. Und Gott hatte es auch dafür gemacht. Denn wir lesen hier im 2. Mose 20, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Und Gott ruft die Menschen auf und sagt, gedenke an diesen Tag. Dieser Tag ist etwas Besonderes. Dieser Tag ist ein Geschenk für euch. An diesem Tag möchte ich eine besondere Gemeinschaft mit euch haben. Und dieser Tag soll mein Zeichen sein. Und wenn ihr kommt, um an diesem Tag anzubeten, dann akzeptiert ihr dieses Zeichen, das ich gegeben habe. Ihr akzeptiert, dass ich der Schöpfer und der König der Könige bin. Dafür wurde der Sabbat gegeben. Und Gott macht sogar was Besonderes, denn es heißt hier in Hesekiel 20, Vers 12, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Also ich gab ihnen meine Sabbate als ein Zeichen. Man sollte erkennen, dass wir zusammengehören. Dadurch, dass mein Volk mein Sabbat hält, kann jeder im ganzen Universum sehen, diese Menschen gehören zu mir. Das ist mein besonderes Volk. Der Sabbat war als ein Zeichen gegeben. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, als ein Zeichen für die Juden? Nun, Christus hatte damals gesagt, in Markus 2, Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also Christus sagt hier, dass der Sabbat nicht für die Juden gemacht worden ist oder für irgendeine Gruppe, eine ethnische Gruppe auf der Welt, sondern der Sabbat wurde gemacht für den Menschen. Denn schon lange, lange bevor es die Juden gab, also zur Zeit Abrahams oder zur Zeit Hiobs oder zur Zeit Noahs oder zur Zeit Adams, da gab es den Sabbat schon. Der Sabbat wurde gemacht für die Menschen. Und später haben die Juden das auch gezeigt. Aber schon vor den Juden haben viele, viele Menschen, viele, viele Gruppen den Sabbat gehalten, denn es war das Zeichen des Schöpfers. Nun, Christus sagt, es ist ein Zeichen gemacht für den Menschen. Und da wir auch Menschen sind, auch heute noch im 21. Jahrhundert, auch für uns ist dieses eine Zeichen, dieser Sabbat gemacht worden. Das ist ein besonderes Zeichen für die Anbetung des Schöpfers. Nun, wofür wurde der Sabbat geschaffen? Ja, als ein Zeichen. Aber der Sabbat sollte noch mehr sein als das. Denn an diesem Sabbat sollte der Mensch eine besondere Zeit mit Gott verbringen. Alle sieben Tage sollte dieser Sabbat sein und alle sieben Tage sollten die Menschen kommen, um diese besondere Zeit mit Gott zu haben. Sie sollten eine Zeit der Ruhe haben, eine Zeit der Erholung, eine Zeit, in der sie wieder Kräfte sammeln konnten. Und so ist unser Körper auch gemacht. Dieser Sieben-Tage-Rhythmus, den braucht unser Körper auch. Und Gott weiß das. Und er hat uns Menschen so gemacht, dass wir alle sieben Tage diese besondere Ruhe vor ihm haben können. Und dieser Sabbat, es soll nicht nur ein Zeichen sein zur Anbetung des Herrn, sondern es soll auch ein Segen sein für die Menschen, also für die, die zur Anbetung kommen. Und so heißt es hier im 5. Mose 28, Vers 1 und 2, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und Gott verknüpft ja einen besonderen Segen damit, wenn das Volk seinen Sabbat auch ehrt, wenn das Volk seinen Sabbat hält. Denn interessanterweise, das Volk, was tut es denn? Es gibt diese Rebellion, diese große Rebellion, die auch auf diesem Planeten hier ist. Und jetzt entscheiden sich Männer und Frauen zu sagen, wir gehören zum Herrn. Deswegen nehmen wir den heiligen Ruhetag des Schöpfers an. Und damit zeigen wir der ganzen Welt, dass wir nicht zur Rebellion gehören wollen, sondern dass wir zu dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer, gehören. Und wenn sie das machen, dann möchte Gott sie in besonderer Weise segnen, nämlich als sein Volk auf Erden. Und so heißt es auch hier in Jesaja 58, Vers 13 und 14. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Gott verheißt also einen besonderen Segen für alle Menschen, die seinen Sabbat halten. Für alle Menschen, die an diesem besonderen Tag zu ihm kommen und diese Zeit mit ihm verbringen. Nun, oftmals sagen Menschen, ja, das war im Alten Testament, oder? Aber Gott hat diesen Tag doch verändert. Ja, hat Gott diesen Tag verändert? Hat Jesus diesen Tag verändert, als er kam? Also genau im Übergang zwischen dem Alten Testament und dem Neuen? Hat Jesus das Gesetz aufgehoben? Das ist eine interessante Frage und das wollen wir klären, indem wir Jesus selber fragen. Wurde dieses Gesetz von Gott selber, also von Jesus, aufgehoben? Nun, die Antwort lesen wir hier. Matthäus 5, Vers 17 und 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Nun, Jesus Christus sagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ganz im Gegenteil. Er kommt, um es zu erfüllen. Er möchte im Gesetz leben. Er möchte so leben, wie es die Schrift gesagt hat. Er kommt, um es zu erfüllen. Er werden Himmel und Erde vergehen, als dass nur ein Strichlein oder ein Buchstabe des Gesetzes fällt. Also Christus hat den Sabbat bestimmt nicht aufgelöst. Er hat ihn erfüllt. Er hat ihn gehalten. Und das sollen wir auch tun. Wenn wir Christen sind, also Nachfolger Jesu, wenn wir Christus nachfolgen, sollten wir das tun, was er getan hat. Nun, hat Christus denn den Sabbat gehalten? Wir schauen mal und lesen Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Nun, die Bibel sagt, dass Christus nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge ging. Also, wenn es seine Gewohnheit war, dann hat er das regelmäßig getan. Also, Christus hat den Sabbat geehrt, indem er am Sabbat in die Synagoge ging, zum Gottesdienst. Also, Christus hat den Sabbat gehalten, Zeit seines Lebens. Es wäre natürlich interessant, wenn Christus den Sabbat gehalten hat, haben vielleicht seine Jünger den Sabbat verändert. Also im Alten Testament kennen wir den Sabbat. Zur Zeit Jesu bestätigt Jesus den Sabbat, aber haben vielleicht die Nachfolger Jesu, seine Jünger, den Sabbat verändert? Wir wollen einmal schauen, was Christus seinen Jüngern noch gesagt hat. Er sagte zu ihnen, Matthäus 24, Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Nun, Christus hier in Matthäus 24, er warnt seine Jünger und sagt, eines Tages wird es passieren, dass Jerusalem belagert wird und dass ihr fliehen müsst. Aber betet, dass eure Flucht weder im Winter noch am Sabbat geschieht. Nun, wann wurde Jerusalem denn belagert? Wann wurde Jerusalem denn überfallen und eingenommen? Es war 70 nach Christus. Also, nachdem Jesus Christus schon gestorben und auferstanden war. Also 70 nach Christus geht Jesus noch davon aus, dass seine Jünger den Sabbat halten. Also bis 70 nach Christus gilt dieser Sabbat also immer noch. Ja, haben seine Jünger den vielleicht irgendwann mal verändert? Nun, es gibt insgesamt 84 Stellen in der Bibel, in denen die Jünger Jesu am Sabbat geruht haben. Also so, wie sie den Sabbat auch halten sollten, sie haben diesen Tag heilig gehalten. Jetzt ist es doch aber seltsam, dass die meisten Kirchen in der Welt, die meisten christlichen Kirchen, den Sonntag als Tag des Herrn halten, anstatt den Sabbat. Wie ist das passiert? Nun, man sagte mir, ich selber komme ja ursprünglich aus der evangelisch-lutherischen Kirche. Ich habe diesen Tag gehalten und hat mir gesagt, es ist der Tag der Auferstehung des Herrn. Weil Jesus Christus auferstanden ist an einem Sonntag, also am ersten Tag der Woche, deswegen halten wir diesen Tag heilig. Und schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt über die Auferstehung Jesu. Dazu gehen wir in Lukas 23. Und wir lesen: Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Nun, direkt nach Jesu Tod sehen wir, dass die Jünger den Sabbat noch gehalten haben. Jesus war noch nicht aufgestanden, aber hier sehen wir, dass zumindest das Zeugnis von den Frauen haben wir, sie haben den Sabbat immer noch gehalten. Sie ruhten nach dem Gesetz. Christus kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, er hat es erfüllt. Und auch die Frauen wollten es gerne erfüllen. Also sie haben das Gebot auch nicht gebrochen, sie haben sich auch an den Sabbat gehalten. Nun, wie war es danach? Vielleicht haben die anderen Jünger was verändert. Dazu wollen wir mal schauen, einige Texte über die Jünger in der ersten Gemeinde. Vielleicht haben sie den Sabbattag irgendwie verändert. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Und von Paulus haben wir das Zeugnis, dass Paulus Sabbat für Sabbat nach seiner Gewohnheit mit den Menschen geredet hat. Also er ging zum Gottesdienst und sprach dort mit den Menschen. Jetzt könnten wir sagen, naja, Paulus, er war ja auch ein Jude und natürlich sprach er dort zu den Juden. Aber was haben die Heiden gemacht? Kamen die etwa auch am Sabbat oder vielleicht am Sonntag oder ein anderer Tag? In Apostelgeschichte 13, Vers 42 und Vers 44 wollen wir einmal lesen. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündet würden. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Nun, das hier war fast die ganze Stadt, die zusammenkam. Das waren Heiden und Juden, die auch den Sabbat hielten. Also Paulus hat den Sabbat gehalten nach seiner Gewohnheit. Und auch die Heiden und die Juden kamen am Sabbat zusammen und haben dort angebetet. Also zur Zeit des Alten Testaments galt der Sabbat, zur Zeit Jesu galt der Sabbat immer noch, zur Zeit der ersten Apostel galt der Sabbat immer noch. Ja, wie lange wird der Sabbat eigentlich gehalten werden? Gucken wir in Jesaja 66, Vers 22 und 23. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Nun, Gott sagt, es wird geschehen. Er spricht von der neuen Erde, von dem neuen Jerusalem. Im Himmel wird es geschehen, dass an jedem Sabbat immer noch eine Zeit der Anbetung ist. Macht ja auch Sinn. Der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Und im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, wird es den Menschen immer noch geben. Und da wird der Sabbat als Gottes Geschenk für den Menschen immer noch da sein. Und immer noch werden wir Menschen Sabbat für Sabbat zusammenkommen, um Gott anzubeten. Es hat sich von Adam und Eva an nichts geändert. Der Sabbat war schon immer Gottes Ruhetag. Er wurde nie abgeschafft. Nun, woher kommt es dann, dass wenn der Sabbat doch so ewig gültig ist, wie kommt es denn, dass heute die meisten Christen auf der Welt, und zwar im guten Glauben, treue Christen, den Sonntag halten? Was ist passiert? Nun, wir hatten uns die Geschichte schon einmal angeguckt, dass es diese Rebellion im Himmel gab. Nun, wir wollen einmal schauen, diese Rebellion, die war ja zwischen Michael, also Jesus Christus, und zwischen dem Drachen, dem Teufel, dem Satan. Da gab es diesen Kampf. Der Teufel begehrte auf gegen Christus und er wollte den Thron übernehmen. Nun, der Sabbat hatte eine besondere Rolle dabei. Nun, der Sabbat sagt, dass wir den Schöpfer ehren sollen. Ich war also gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst, und heißt es, denn in 6 Tagen hat Gott der Herr alles gemacht. Also denke an den Schöpfer. Nun, wer hat diese Welt eigentlich geschaffen? Wer hat eigentlich alles gemacht? Und wenn wir die Bibel hier lesen, in Epheser, Kapitel 3, Vers 9, heißt es, Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Also, wer hat alles erschaffen? Gott durch Jesus Christus. Nun, Jesus Christus war an der Schöpfung beteiligt. Jesus Christus hat die Dinge gemacht. Alle Dinge, die sind, sind durch ihn entstanden. Und da ist nicht eins, das nicht durch ihn gemacht worden ist. Durch Jesus Christus. Und so macht es auch Sinn, wenn wir in Markus 12, Vers 8 lesen, Christus sagt hier, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Christus ist natürlich der Herr über den Sabbat, denn er ist ja auch der Schöpfer. Er hat diesen Tag eingesetzt und der Sabbat ist ja zum Gedenken an den Schöpfer gemacht. Jetzt erinnern wir uns an diese Rebellion im Himmel. Der Teufel begehrt auf gegen Christus. Christus ist der Schöpfer. Der Sabbattag ist sein Zeichen, ist sein besonderes Kennzeichen, das Zeichen seiner Regierung. Durch den Sabbat ist er in besonderer Weise mit seinen Kindern, den Menschen, verbunden. Jetzt, was wird der Teufel wohl angreifen wollen? Bestimmt den Sabbattag. Und wir hatten schon gelesen von diesem Drachen, der in der Offenbarung 12 dargestellt wird, dieser Drache mit den 7 Köpfen, den wir identifizieren konnten als ein Symbol für den Teufel, der das römische Reich benutzt, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Dieser Drache wurde ja später auch erklärt, dieser Drache verfolgte dann später die Frau, aber es war nicht mehr nur römisches Reich, sondern es passierte was im römischen Reich, denn der Bischof von Rom, der sich später selbst Papst nannte, übernahm ja die Herrschaft des Reichs. Und jetzt unter einem christlichen Deckmantel verfolgte er das Volk Gottes. Nun, was hat er gemacht? Auch das hatten wir schon gesehen. Er hat interessanterweise die Gebote geändert. Und wir wissen sogar, darüber hatten wir uns schon unterhalten, welche Gebote geändert worden sind. Nämlich das 2. Gebot und das 4. Gebot. Und das 2. Gebot sagt, du sollst dir kein Bildnis machen von irgendwas, was im Himmel ist, auf der Erde oder im Meer, und du sollst sie nicht anbeten. Das 4. Gebot sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, weil Gott dein Schöpfer ist. Nun, beide Gebote haben etwas mit Anbetung zu tun. Sowohl das 2., bete nichts anderes an, außer Gott. Und das 4., bete den Schöpfer an, also gedenke des Sabbattages. Diese beiden Gebote, die etwas mit der Anbetung zu tun haben, mit der Anbetung des Schöpfers, sind genau die Gebote, die natürlich angegriffen wurden vom Teufel, von dem Drachen, von dem, der die Rebellion im Himmel verursacht hat. Denn er wollte ja nicht, dass der Schöpfer angebetet wird, sondern er wollte ja, dass er angebetet wird. Also macht es nur Sinn, dass genau diese Gebote angegriffen werden mussten. Und so kam es auch, dass diese Gebote tatsächlich von der römisch-katholischen Kirche damals abgeschafft worden sind oder geändert worden sind. Das 2. Gebot flog ja raus aus den 10 Geboten und das 4. Gebot wurde vom Sabbat in den Sonntag, also den ehrwürdigen Tag der Sonne, verändert. Und wir lesen hier mal, was die katholische Kirche selbst darüber schreibt. Hier heißt es, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, da seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. Nun, die Kirche, die katholische Kirche sagt, der Papst ist in der Lage, die Gebote zu ändern, wie er will, denn er hat göttliche Autorität. Aber selbst Jesus Christus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um die Gebote zu ändern. Er wird es nicht tun. Selbst er ändert nicht Gottes Gesetz. Aber der Papst maßt sich an zu sagen, ich kann die Gebote ändern, wie ich will. Ich kann sie auch interpretieren, wie ich will. Ich kann sie sogar modifizieren, wenn ich Lust habe. Ich kann sie auch erklären. Ich kann alles mit den Geboten machen, was ich will. Denn ich handle unter göttlicher Autorität. Ich handle in der Vollmacht Gottes. Ich kann sogar Gottes unveränderliches Gesetz verändern. Und das hat er auch gezeigt. Er hat es bewiesen auf dem Konzil zu Orléans. Das war 538. Nachdem der Papst also Staatsmacht empfangen hat, das war ja im Jahre 538, findet sich ein Konzil in Orléans zusammen. Und Im Kanon 28 dieses Konzils lesen wir Folgendes. Wenn jemand gefunden wird, die oben verbotenen Tätigkeiten auszuführen, soll er bestraft werden. Nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Nun, was waren denn die oben verbotenen Tätigkeiten? Das war das Halten des Sabbats. Auf dem Konzil von Orléans im Jahre 538 wurde bestimmt, dass der Sabbat abgeschafft wird und der Sonntag als fester Anbetungstag eingeführt wird. Und jeder musste ihn halten. Und es wurde verboten, den Sabbat heilig zu halten. Und jeder, der es trotzdem tut, der soll bestraft werden. Und zwar gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Gemäß dessen, was die Kirche festlegt. Es war also ganz deutlich hier, dass das Gesetz Gottes von menschlicher Macht verändert wurde oder verändert werden sollte. Und so im Jahre 538 nach Christus. Damals haben die meisten Menschen oder die meisten Christen gesagt, wir können doch den Sabbat nicht aufgeben. Schon vorher. Die Idee dieses veränderten Ruhetags, die kam ja schon in den 330ern auf unter Kaiser Konstantin. Das ist damals die große römische Wende, nicht wahr? Diese konstantinische Wende, als es zusammenkam, Staat und Kirche. Da hat sich damals der Bischof von Rom ja auf diesen faulen Kompromiss eingelassen. Nun, Kaiser Konstantin sagte damals, als er merkte, dass die Völker ziehen und dass die Barbarenstämme sein Reich bedrohen, sagte er, es macht keinen Sinn, dass wir uns so bekriegen gegeneinander. Das römische Reich zerbricht, das römische Reich zerfällt. Ich werde nach Byzanz ziehen, also ins heutige Istanbul. Und Byzanz wurde von da an Konstantinopel genannt. Und der römische Bischof, der sollte so ein bisschen die Staatsgewalt behalten oder die religiöse Gewalt behalten im Weströmischen Reich. Nun, das machte Kaiser Konstantin diesen Deal mit ihm, aber nur unter gewissen Bedingungen. Der Kaiser war angewiesen auf den Bischof, weil die Infrastruktur der Kirche einfach gut war zu der Zeit. Und der Bischof war jetzt in der Versuchung, dem Kaiser nachzugeben. Und was passiert ist, der Kaiser hat gesagt, du bist der Bischof von Rom und du folgst Jesus Christus und ich erkenne Jesus Christus auch an. Wir machen diesen Deal. Es macht keinen Sinn, dass wir euch länger verfolgen. Wir werden im ganzen Römischen Reich das Christentum zur Staatsreligion ausrufen. Das heißt, alle Römer werden Christen. Aber dafür musst du mir auch einen Schritt entgegenkommen. Du weißt, dass die Römer alle Sonnenanbeter sind. Wir sind ja in den Augen der christlichen Kirche alles Heiden und wir beten die Sonne an. Nun, am ehrwürdigen Tag der Sonne, am ersten Tag der Woche, kommen wir zusammen, da ist der Gottesdienst. Oder da haben wir unsere Tempelbesuche. Lasst uns das so machen. Wir werden alle Christen, aber lasst uns den Sabbat auf den Sonntag verlegen. Das heißt, wir werden am Sonntag zur Anbetung kommen. Und dafür wird das ganze Römische Reich Staatsreligion, Christentum haben. Nun, das war eine große Versuchung für den Bischof von Rom damals, den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen. Aber leider hat er diesen Test nicht bestanden. 300 Jahre zuvor hatte Christus eine ähnliche Versuchung gehabt. Damals nach seiner Taufe ging Christus in die Wüste und wurde dort vom Teufel versucht. Und der Teufel sagte zu ihm, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du nur vor mir niederfällst. Beug dein Knie doch vor mir. Der Teufel wollte unbedingt angebetet werden. Aber Christus sagte, du sollst Gott allein dienen. Er antwortete immer mit der Schrift, du sollst dich nur vor Gott niederwerfen. Du sollst Gott allein anbeten. Nun, Christus widerstand damals dieser Versuchung des Teufels. Und er hat sein Knie nicht gebeugt vor dem Satan. Interessanterweise, der Satan hätte sogar gewusst, dass es nicht echt ist von Christus. Dass er das nur macht, um die Welt zu retten. Und trotzdem hätte er es angenommen. Der Satan möchte unbedingt angebetet werden. Und so kam es. Christus hat es nicht gemacht. Und so ist Christus dieser Versuchung entgangen. 300 Jahre später, der Bischof von Rom, der wurde genauso versucht. Der Teufel kam zu ihm, allerdings war es Kaiser Konstantin, der zu ihm kam und sagte, ich gebe dir alle Reiche der Welt, also ich gebe dir mein ganzes römisches Reich. Du müsstest nur mich anbeten oder den heiligen Tag der Sonne verehren. Du müsstest also die Anbetung verschieben, verändern. Und leider war der Bischof von Rom damals nicht so stark wie Christus und er ist darauf reingefallen. Er hat den Anbetungstag von Sabbat auf Sonntag verlegt. Die Christen haben es damals nicht angenommen, haben gesagt, auf keinen Fall, wir können doch nicht die 10 Gebote ändern. Und so haben die meisten Christen einfach nicht mitgemacht, haben weiterhin den Sabbat gehalten. Aber da jetzt die christliche Religion als Staatsreligion ausgerufen wurde im Römischen Reich, waren die ganzen ehemaligen Heiden jetzt plötzlich Christen geworden. Kaiser Konstantin ließ sogar sein ganzes Heer durch den Tiber laufen und hat gesagt, jetzt seid ihr alle getauft, ihr seid alle Christen. Und die sind am Sonntag in ihre Tempel gegangen, aber waren jetzt Christen. Und so nannten sie sich alle Christen, die am Sonntag in die Tempel gegangen sind, die jetzt auch christlichen Charakter hatten, und diejenigen, die immer noch treu den Sabbat gehalten haben, das Volk Gottes. Und so ging es über die Jahrhunderte, oder das 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert. Und dann im 6. Jahrhundert passierte es, dass eben auf diesem besagten Konzil zu Orléans der Papst damals veranlasst hatte, dass jeder, der den Sabbat hält, dafür bestraft wird. Und zwar gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Das ging bis zur Todesstrafe. Und der Sonntag musste gehalten werden. Und so wurden viele der damaligen treuen Christen ausgerottet. Und die Sonntagsfeier nahm Überhand. Und heute ist es für die meisten Christen in der Welt ganz selbstverständlich. Ich bin ganz selbstverständlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, ohne zu fragen, woher kommt dieser Tag eigentlich? Der ehrwürdige Tag der Sonne. Er hat einfach nur was damit zu tun, dass er aus der Staatsreligion damals der Römer übernommen wurde. Aber gar keinen christlichen Charakter eigentlich hat. Aber dazu mehr in einem anderen Vortrag. Nun, wenn jetzt nun gesagt wird, ein Mensch, der Papst zum Beispiel, verändert das göttliche Gesetz. Ja, was sollen wir da machen? Auf was sollen wir hören? Sollen wir dieser Kirche folgen oder sollen wir Gottes Wort folgen? Nun damals, Petrus, die Apostel, hatten das gleiche Problem und es heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 29, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es also einen Widerspruch gibt zwischen einem Menschenwort und dem Worte Gottes, wem soll ich folgen nach der Bibel? Dem Worte Gottes. Also, ich soll den Sabbat halten, auch wenn ein Mensch sagt, du musst den Sonntag halten. Denn der Sabbat ist nie verändert worden. Nun, kann man vielleicht den Sonntag irgendwie biblisch begründen? Kann ja sein, dass es vielleicht etwas unklar ist und man sagen kann, naja, man weiß es in der Schrift nicht ganz genau, ob man den Sabbat oder den Sonntag oder den Freitag oder den Mittwoch halten soll. Kann man den Sonntag irgendwie beweisen? Hier mal ein Zitat aus der The Catholic Press, also von den Katholiken, hier heißt es, Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Von Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Nun, das sagen die Katholiken. Die sagen, der Sonntag ist in der Bibel gar nicht zu finden. Es ist eine katholische Institution. Also die katholische Kirche hat diesen Sonntag eingesetzt, damit die Christen ihn halten. Aber in der Bibel selbst ist der so nicht auffindbar. Lasst uns doch mal schauen, wie der Sonntag in der Bibel überhaupt erwähnt wird, in welchen Zusammenhängen. Es gibt ja biblische Texte, die den Sonntag erwähnen oder den ersten Tag der Woche. Nun, diese Texte sind derer 8 im Neuen Testament und die wollen wir uns mal gemeinsam angucken und wollen mal schauen, ob in diesen Texten irgendwie gezeigt wird, dass der Sonntag als Anbetungstag Gottes dient oder dass der Sabbat Gottes auf den Sonntag verlegt worden ist. Es gibt 8 Texte und die schauen wir uns mal an. Nun, die ersten 5 sind relativ leicht, denn Texte 1 bis 5 sind alles die gleichen. Hier mal beispielhaft in Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche, also der Sonntag, anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Also in all diesen Texten hier geht es um die Auferstehung und wie die Frauen dann am ersten Tag der Woche kamen, um zum Grab zu kommen. Nun, in diesem Text steht nicht drin, dass hier der Sabbat auf den Sonntag verlegt worden ist. Aber viele Christen sagen, aber das ist der Auferstehungstag Jesu. Wir wollen diesen Tag in besonderer Weise in Ehren halten. Und mir ging es auch so damals, als ich noch Leiter der evangelischen Kirche war. Da habe ich auch diesen Tag in besonderer Weise heilig gehalten, weil ich dachte, es ist doch der Auferstehungstag Jesu. Und es stimmt, wir haben das biblische Zeugnis, es ist der Auferstehungstag Jesu. In diesem Text steht allerdings nicht, dass der Sabbat auf den Sonntag verlegt worden ist. Aber es spricht nichts dagegen, an diesem Tag auch anzubeten. Ich kann auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag anbeten, um ein Gedenken zu haben, zu sagen, weil es ein Donnerstag war zum Beispiel, an dem Christus das letzte Abendmahl hatte mit seinen Jüngern. Deswegen möchte ich diesen Tag in besonderer Weise, möchte ich da in Gedanken bei Christus sein. Oder weil er am Sonntag aufgestanden ist, deswegen möchte ich da in Gedanken bei Christus sein. Oder vielleicht auch mit Freunden mich zusammen treffen und einen Gottesdienst feiern. Das ist alles nicht falsch. Natürlich dürfen wir das machen. Die Frage ist nur, was ist mit dem Sabbat? Können wir den Sabbat einfach wegstreichen? Und der Sabbat ist ja ein ewiges Gesetz von Gott, im Alten wie im Neuen Testament. Der Sabbat gilt ja auch heute noch und wird sogar im Neuen Jerusalem noch Geltung haben. Also den Sabbat zu halten, das ist auch heute noch für uns Menschen unsere Anbetung zum Schöpfer. Verlegt wurde dieser Tag nie. Niemals wurde er von Samstag auf Sonntag gelegt. In keinem von diesen 5 Texten, die wir hier aufgeführt haben. Denn da steht einfach nur, dass sie am Sonntag zusammenkamen. Es spricht nichts dagegen, an einem Sonntag einen Gottesdienst zu feiern. Aber man muss sich fragen, warum sollte am Samstag kein Gottesdienst gefeiert werden, wo es doch der Sabbat des Herrn ist und es sogar in der Bibel beschrieben ist? Also nach diesem Text gibt es keine Veränderung von dem Sabbat auf dem Sonntag. Nach diesem Text soll der Sabbat weiterhin gehalten werden. Aber wir schauen mal, da sind ja noch andere Texte. Wir haben noch Text 6, 7 und 8. Also 3 weitere Bibeltexte. Wir schauen mal Text Nummer 6 an. Johannes 20, Vers 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, also am Sonntag, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also hier sind wir jetzt nach der Auferstehung. Die Jünger waren versammelt an einem Sonntag und jetzt kommt Christus zu ihnen, tritt in ihre Mitte, obwohl die Tür noch zu war, und er sagt, Friede mit euch. Und jetzt könnte man sagen, ja Moment, hier wird doch ganz klar gesagt, dass die Jünger hier versammelt waren. Sie hatten also eine Versammlung abgehalten am ersten Tag der Woche, also am Sonntag. Stimmt das? Kamen die Jünger hier zu einem Gottesdienst zusammen oder was war der Grund, dass sie sich versammelt hatten? War es der Grund, dass sie einen Gottesdienst feierten oder den Sabbat am ersten Tag der Woche hielten? Nein, nach diesem Text war der Grund, dass sie sich versammelt hatten, die Furcht vor den Juden. Sie kamen also zusammen und sie haben sogar die Türen abgeschlossen. Sie hatten Furcht vor den Juden und so waren sie versammelt. Der Grund ihrer Versammlung war hier kein Gottesdienst, der Grund ihrer Versammlung war Angst. Sie kamen aus Angst zusammen und dann trat Jesus in ihre Mitte. Also auch hier kein Hinweis darauf, dass der Sabbat auf den Sonntag verlegt worden wäre, weder von Jesus noch von seinen Jüngern. Schauen wir uns mal den nächsten Text an. Den finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 8. Am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und hier könnte man doch sagen, naja, die Jünger kamen hier am ersten Tag der Woche zusammen, sie waren hier versammelt, um das Brot zu brechen. Also wenn sie das Brot brechen wollten, dann sieht das wie ein Abendmahl aus, dann sieht das so aus, als wenn sie zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Nun, das wäre ein sehr schwaches Argument zu sagen, dass das hier ein Gottesdienst war, der am ersten Tag der Woche abgehalten worden ist. Denn wir kennen den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 46, da heißt es, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Also tatsächlich hatten die Jünger wirklich jeden Tag das Brot gebrochen, also natürlich auch am Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, Freitag und am Sabbat. Und sie jeden Tag das Brot in den Häusern brachen. Nun ist natürlich die Frage, sie waren ja versammelt und sie brachen das Brot. Und es war ein erster Tag der Woche. Ist es vielleicht möglich, dass sie sich am ersten Tag der Woche getroffen haben aus einem besonderen Grund? Nun, der erste Tag der Woche, wann brach der eigentlich an? Zu dem Zeitpunkt, wenn der Sabbat ist ja von Freitagabend bis Samstagabend. Denn es war Abend und Morgen der erste Tag, Abend und Morgen der zweite Tag, Abend und Morgen der dritte Tag. Also der Tag beginnt am Abend, wenn es dunkel wird, und geht bis Sonnenuntergang wieder. Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Nun, wenn die Jünger versammelt waren, an diesem ersten Tag, um das Brot zu brechen, haben wir hier noch einen ganz interessanten Hinweis in diesem Text. Denn sie stellten Lampen auf, weil es dunkel war. Und wenn sie Lampen aufgestellt haben, müssen wir davon ausgehen, es war dunkel, deswegen brauchten sie Licht. Sie haben sich also vermutlich, waren sie am Abend zusammen. Es sieht in diesem Text so aus, als hätten sie den Sabbat zusammen verbracht. Und es ist jetzt der erste Tag der Woche, also der Sonntag. Aber welche Zeit am Sonntag? Es muss die Zeit am Sonntag sein, wo es dunkel ist. Nun, zu welcher Zeit ist es dunkel am Sonntag, am ersten Tag der Woche? Zu der Zeit, wenn die Sonne untergeht. Und die Sonne am Sonntag geht unter am Sabbatende. Also am Samstag, als der Samstag zu Ende war, als der Sabbat ablief, am Samstagabend, da war es dunkel. Und das ist schon der Sonntag. Da waren sie zusammen. Also, was die Jünger hier hatten, sie hatten eine Sabbatversammlung gemacht. Und sie waren noch länger dort und Paulus beschloss, er wollte ja gerne am nächsten Tag abreisen, also beschloss er, er bleibt noch da und er redet noch weiter mit ihnen. Und er dehnte seine Rede sogar bis Mitternacht aus. Also er hat noch bis in die Nacht hinein mit ihnen geredet. Also natürlich war es schon der erste Tag der Woche, denn der Sabbat war ja schon um und trotzdem ist Paulus noch da geblieben und hat noch weiter mit ihnen geredet bis nach Mitternacht. Denn der Sonntag war sein Reisetag, er wollte weiterreisen, er wollte noch andere Gemeinden besuchen. Also auch hier in diesem Text überhaupt kein Hinweis darauf, dass der Sabbat auf den Sonntag verändert worden wäre. Aber es gibt ja noch einen Text, und den wollen wir uns nochmal anschauen. Es gibt noch einen letzten Text dieser acht, nämlich diesen hier im 1. Korinther 16, Vers 2. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Nun, Paulus sagt hier zu den Gemeinden, dass sie an jedem ersten Wochentag, also an jedem Sonntag, etwas Geld beiseite legen sollen, damit sie etwas sammeln können für die anderen Gemeinden, das Paulus dann mitnehmen wird. Nun, wird hier davon gesprochen, dass sie einen Gottesdienst gefeiert haben am ersten Tag der Woche? Dass vielleicht eine Kollekte war, die sie zusammengesammelt haben? Nein. Es heißt hier, dass sie am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, wenn die Woche anfängt, gleich von dem Ersten, was sie haben, etwas beiseite legen sollen. Bevor sie anfangen, das Geld auszugeben, sollen sie schon etwas beiseite legen und dann sollen sie ihre Geschäfte tätigen, damit das, was beiseite gelegt worden ist, für die Mission oder für die Unterstützung anderer Gemeinden dient. Also sie legen das Geld hier höchstwahrscheinlich zu Hause beiseite, damit, wenn Paulus dann kommt, dass das einsammeln kann, um es mitnehmen zu können zu den anderen Gemeinden. In diesem Text wird auch überhaupt nicht erwähnt, dass irgendwie der Sabbat auf den Sonntag verlegt worden wäre. Und damit sind alle acht Texte, die vom ersten Tag der Woche sprechen, im Neuen Testament nicht geeignet, um zu belegen, dass der Sonntag irgendwie der neue Sabbat ist. Und es ist kein Geheimnis. Das wissen eigentlich alle Theologen. Wir können mal hier James Cardinal Gibbons, das ist ein katholischer Theologe, er schreibt, Sie können die Bibel vom 1. Mose bis zur Offenbarung durchlesen und Sie werden nicht einen einzigen Vers finden, der die Heiligung des Sonntags autorisiert. Die Schrift erzwingt die religiöse Beobachtung des Samstages, ein Tag, den wir niemals heiligen. Nun, James Cardinal Gibbons, er sagt, die ganze Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung können wir durchlesen und sie wird uns keinen Hinweis darauf geben, dass irgendwie der Sonntag geheiligt werden soll. Ganz im Gegenteil, sie verlangt, dass der Sabbat geheiligt werden soll. Nun, es ist kein Geheimnis. Also, man weiß es, wenn man studiert, ist es ganz, ganz einfach. Denn die Bibel gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass der Sonntag irgendwie geheiligt werden soll, der erste Tag der Woche. Ganz im Gegenteil sogar, aber dazu später mal mehr. Die Bibel sagt, die Autorität Gottes liegt auf seinem Sabbattag. Wenn wir Gott die Ehre, die Autorität geben wollen, wenn wir seine Autorität anerkennen wollen, dann sollen wir am Sabbat zusammenkommen, am Sabbat sein Tag heilig halten. Das ist das Zeichen Gottes. Nun, Christus hat damals gesagt, in Markus 7, 7 und 8, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Es ist traurig. Er sagt, vergeblich verehren sie mich. Denn sie haben Gottes Gesetz beiseite gelegt und halten sich jetzt an menschliche Traditionen. Nun, diese Gefahr können wir ja auch laufen. Auch wir können diesen Fehler machen, können menschliche Traditionen dem Worte Gottes vorziehen. Und Christus sagt, vergeblich verehren sie mich. Nun, tatsächlich, heute ist es sehr einfach, zu zeigen, dass der Sabbat immer noch der Tag Gottes ist und nicht der Sonntag. Aber die meisten Christen tun es heute aus Unwissenheit. Sie wissen gar nicht, dass der Sonntag überhaupt keine Autorität hat in der Bibel und halten den, weil es doch schon immer so war. Weil auch schon die Eltern, die Großeltern und die Vorväter diesen Sonntag gehalten haben. Und so ist eine Tradition geworden und deswegen wird er gehalten. Nicht deswegen, weil die Menschen ihn aus der Schrift beweisen können. Aber Christus sagt, es ist eine vergebliche Verehrung, wenn Menschengebote gehalten werden, anstatt das Gebot Gottes. Nun ist es so, dass Christus gerne möchte, dass wir das der ganzen Welt sagen. Die ganze Welt soll es wissen, ganz am Ende der Zeiten. Das Ende der Zeiten ist da und diese Nachricht soll verkündet werden, dass alle Menschen auf der ganzen Welt davon erfahren, von diesem Sabbat. Und so können wir hier lesen in Offenbarung 14, in der berühmten dreifachen Engelsbotschaft. In der ersten dieser drei Engelsbotschaften lesen wir Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Nun, diese Botschaft soll am Ende der Zeiten nochmal an die ganze Welt gehen. Und diese Botschaft sagt, betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen. Woher kommt denn das? Das kommt aus dem vierten Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Denn Gott hat in 6 Tagen alles geschaffen. Es ist der Tag der Anbetung des Schöpfers. Dadurch zeigen wir in dieser großen Rebellion, in der sich momentan diese Welt befindet, auf welche Seite wir gehören. Deswegen soll die ganze Welt es nochmal erfahren. Entweder man stellt sich auf die Seite der Welt, man hält also Menschengebote, oder man stellt sich auf die Seite Gottes und hält Gottesgebote, obwohl man in der Welt lebt. Denn wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und so sollen wir heute schon Gott die Ehre geben, indem wir seinen Sabbat halten. Und diese Botschaft soll verkündet werden in allen Gemeinden. Überall sollen die Menschen das hören. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, Christus sagt hier in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, Gottes Schafe finden wir in allen Gemeinden. Also einige halten den Sonntag, andere halten den Sabbat. Den Sonntag halten sie nicht aus böser Überzeugung, weil sie sagen, ich möchte lieber in der Rebellion leben, anstatt Gottes Gebot zu folgen. Der Sonntag wird gehalten, weil man es nie studiert hat, weil man es nie erforscht hat. Es war schon immer so. Und der Sabbat war irgendwas Jüdisches, oder? Es ist nicht böse gemeint von den Menschen. Sie wollen Christus folgen und haben es so gelernt. Und deswegen halten sie den Sonntag. Dennoch gehören sie zu den Schafen Jesu. Dennoch sind sie seine Gemeinde. Aber Christus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die Gemeinde Jesu, seine Jünger, die werden wissen, ob eine Botschaft von ihm kommt oder nicht. Sie können seine Stimme hören. Sie wissen, ob diese Botschaft Gottes Botschaft ist oder ob es Menschenbotschaft ist. Wenn sie studieren und sie die Wahrheit rausfinden, Christus sagt, sie folgen mir nach. Sie werden das tun, was auch ich getan habe. Und so sind wirklich Gottes Kinder in allen Gemeinden heute weltweit zu finden. Und sie werden, wenn sie die Wahrheit hören in der Bibel, wenn sie das studieren, werden sie Christus nachfolgen. Davon bin ich fest überzeugt, denn es ist immer noch Gottes Volk. Verführt sind wir alle geworden. Irgendwann in unserem Leben wurde jeder von uns einmal verführt, in irgendwas zu tun, irgendwas Falsches zu machen. Und auch ich habe jahrelang den Sonntag gehalten und habe gedacht, es ist richtig und es ist gut, was ich tue. Aber ich habe nicht gewusst, dass es falsch ist. Und deswegen wird es mir nicht als Sünde angerechnet. Aber als ich es erkannt habe in der Bibel, dass der Sabbat der richtige Tag ist, habe ich den Sabbat angenommen in meinem Leben und freue mich heute auf jeden Sabbat, der kommt, auf diese besondere Ruhezeit, auf diesen Tag, auf den der Herr seinen Segen gegeben hat. Ich möchte noch etwas zeigen, nämlich eine Geschichte, die wirklich so stattgefunden hat. Es gab damals die Katharina die Große, das war die Großfürstin von Russland, und sie ging damals auf ihrer Terrasse spazieren und in ihrem Garten. Und wie sie so durch ihren Garten schlendert, da sieht sie dort eine Wache stehen. Katharina geht vorbei, schaut sich diese Wache an. Sie redet nochmal eine Runde, kommt wieder zurück, schaut sich diese Wache nochmal ganz genau an. Und dann wundert sie sich und geht zu dem Soldaten und sagt, warum stehst du hier? Was bewachst du hier? Und der Soldat sagt, ich stehe hier, weil ich den Befehl habe, hier zu stehen. Und Katharina, die Großfürstin, sagt, aber wer hat dich hier hingestellt? Und der Soldat sagt, ich habe den Auftrag, hier zu stehen. Mein Hauptmann gibt mir jeden Tag diesen Befehl, hier zu stehen. Und dann ist Katharina neugierig geworden, hat mal geforscht, warum da eigentlich ein Soldat steht. Ein Wachmann, der da irgendwas bewacht. Und so hat sie sich mal die Chroniken durchgelesen und ist mal in die Vergangenheit zurückgeblättert, wann wurde eigentlich dieser Wachmann dahingestellt. Und sie fand heraus, dass 100 Jahre zuvor es ein Geschenk gab von einem anderen Königshaus, wurde ein Rosenstock geschenkt an das Fürstentum dort. Und so wurde es eingepflanzt. Und so wurde dieser Rosenstock dort eingepflanzt, an besonderer Stelle im Garten, und eine Wache wurde daneben gestellt, zum Zeichen der Dankbarkeit und zum Zeichen dieser besonderen Ehrung. Nun, dieser Rosenstock, der hielt nicht lange, der ist irgendwann kaputt gegangen, aber diese Wache stand immer noch da. Denn es wurde angeordnet, dass dort ein Wächter stehen soll. Aber den Rosenstock gab es schon nicht mehr. Nun, und zur Zeit von Katharina der Großen, als sie dann da vorbeiging und das sah, hat sich gewundert, dass da ein Wächter steht, der gar nichts mehr bewacht. Nun, den Soldaten trifft keine Schuld. Der hatte den Befehl, da zu stehen. Der sollte da stehen. Der hat ganz treu seinen Dienst verrichtet. Er war ein treuer und guter Soldat. Und wisst ihr, so ist es manchmal auch mit uns. Ich habe jahrelang den Sonntag heilig gehalten. Nicht, weil ich so davon überzeugt war, weil ich ihn belegen konnte aus der Bibel, sondern einfach deswegen, weil es so die Tradition war. Jeder hat den Sonntag gehalten und so stand auch ich da auf meinem Posten. Jeden Sonntag ging ich in die Kirche, ohne zu hinterfragen, warum eigentlich? Was mache ich da? Warum gerade an diesem Tag? Erst als ich gemerkt habe, dass der Sabbat der richtige Tag ist und nicht der Sonntag, erst dann habe ich angefangen, den Sabbat auch zu halten und zu heiligen. Und seitdem ist er mir ein Segen geworden, wie auch vielen anderen Menschen. Denn Gott hat einen besonderen Segen auf seinen Tag gelegt. Und wie viele treue Soldaten Gottes gibt es heute in der Welt, die nach bestem Wissen und Gewissen den Sonntag heilig halten, ohne zu wissen, dass Gottes Ruhetag eigentlich der Sabbat ist. Aber Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn die Menschen in der Bibel lesen, wenn sie es heraussuchen, woher kommt der Sonntag eigentlich und wurde der Sabbat je abgeschafft, dann werden diese Menschen, die ja Gottes Geschöpfe sind, Gottes Kinder, Gottes Schafe, sie werden ihm folgen. Nun, in der Apostelgeschichte 17, Vers 30, da sagt Gott, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Und als Paulus das damals gepredigt hatte, war er in Griechenland auf dem Areopag und da sprach er in Athen. Und er sagte, Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Er ist euch nicht böse, dass ihr was Falsches gemacht habt. Ihr wusstet es ja nicht. Diese Sünde soll nicht auf euch liegen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen, Buße zu tun, also ihren Weg zu ändern. Wenn sie die Wahrheit erkennen, sollen wir auch der Wahrheit folgen. Wenn ich etwas Falsches mache und ich nicht weiß, dass es falsch ist, wird Gott in seiner Gnade mich dafür nicht zur Verantwortung ziehen. Wenn er mir aber das Richtige zeigt, dann soll ich auch das Richtige tun. Und es ist halt was Besonderes, wenn Gott uns den Sabbat zeigt. Denn auf diesem Sabbat liegt ein besonderer Segen. Und diesen Sabbat, den sollen wir annehmen, damit wir auch diesen besonderen Segen empfangen. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Selbst am Ende der Zeiten es ist immer noch ein Volk, das Gott treu ist. Ein Volk, das die Gebote Gottes bewahrt. Nicht die Gebote der Menschen, sondern die Gebote Gottes. Und im 1. Johannes 5, Vers 3 lesen wir, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und ganz oft sagen die Menschen, du musst Gott nur lieben, die Gebote sind gar nicht so wichtig. Aber das eine ist das andere. Was ist denn die Liebe zu Gott? Na, die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Nun, wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch seinen Charakter, dann lieben wir seine Gebote, dann lieben wir seine Anweisung, dann lieben wir es, zu ihm zu kommen, dann lieben wir seine Gottesdienste. Und dann fällt uns das alles nicht schwer. Und daran wird Gottes Volk erkannt, dass es den Herrn liebt, dass es seine Gebote hält. Wenn immer das Volk seine Gebote empfängt, wenn immer sein Volk seine Gebote liest, freut es sich darauf, diese Gebote auch umzusetzen. Und beim Sabbat ist es etwas ganz Besonderes, denn gerade dieser Sabbat verheißt einen Segen. Gott möchte sein Volk zusammenrufen an diesem besonderen Tag, um diesem Volk einen besonderen Segen zu geben. Um zu zeigen, in dieser großen Rebellion, die ja überall auf diesem Planeten herrscht, zu zeigen, das ist mein Volk. Und das Volk zeigt, wir beten den Schöpfer an. Denn der Sabbat ist der Tag des Schöpfers, der heilige Tag, an dem die Geschöpfe zusammenkommen, um den Schöpfer anzubeten. Und ich habe mich dazu entschieden, das auch zu tun. Ich möchte raus aus der Rebellion. Ich möchte nicht Menschengebote nehmen oder Gebote, die der Teufel gegeben hat. Ich möchte Gott anbeten. Ich möchte in Gottes Ordnung leben. Ich möchte Gottes Volk sein. So wie die Menschheit damals gefallen ist von Gott weg, so habe ich die Entscheidung getroffen. Ich möchte zu Gott zurückkommen. Ich möchte seine Gebote wieder als in meinem Leben annehmen. Und ich habe angefangen, den Sabbat heilig zu halten. Vielleicht ist es auch dein Wunsch, dass du das tun möchtest, dass du darüber studieren möchtest, welches der richtige Tag ist und dass auch du den Entschluss schon längst in deinem Herzen gefasst hast. Wenn es Gottes Wille ist, möchte ich das umsetzen. Wenn das dein Wille ist, möchte ich einladen, dass wir zusammen beten und dass wir Gott bitten, dass er uns Erkenntnis schenkt und Weisheit schenkt und dass er uns den Mut gibt, die richtigen Schritte auch zu gehen. Lasst uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir die Themen miteinander studieren können und dass wir auch dein Zeichen sehen konnten. Du hast ein Zeichen gegeben, ein Sabbattag, ein Zeichen, das du in die Zeit gesetzt hast, damit es keiner kaputt machen kann. Und Herr, du hast damals den Sabbat für die Menschen gegeben. Und auch wir Menschen, die wir heute im 21. Jahrhundert leben, auch wir möchten dich bitten, Herr, dass wir deinen Sabbat immer mehr erkennen. Dass wir verstehen, Herr, warum du ihn gegeben hast und welchen Segen du darauf gelegt hast, damit auch wir teilhaben an diesem Segen, den du uns gerne schenken möchtest. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir die Wahrheit erkennen. Wir sind dein Volk, Herr, und wir möchten deinen Geboten treu sein. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns die Kraft gibst, alles umzusetzen, was dein Wille ist, damit wir als dein Volk in dieser Welt erkennbar sind, trotz der großen Rebellion. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir auch dieses Thema gemeinsam studieren konnten und dass wir gemeinsam uns als Zeichen Gottes seinen besonderen Ruhetag angucken konnten. Dass wir sehen konnten, dass der Sabbat und der Sonntag heute zwei ziemlich besondere Zeichen sind. Dass der Sonntag aber keine Autorität in der Schrift hat. Der Sabbat aber Gottes Ruhetag ist. Und es gibt noch viel mehr zu erforschen, noch viel tiefer in die Bibel zu graben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dabei seid, wenn wir Stück für Stück weitergehen und immer tiefer graben und neue Schätze ausgraben. Gottes Segen euch.